Als Kinder, und ich habe 4 jüngere Geschwister, gab es immer wieder diesen Moment, wenn wir Pläne gemacht haben, zum Beispiel eine Sommerferien. Ich weiß, einmal war das so, wir wollten unbedingt in den Potspark fahren. Das war so der Freizeitpark quasi für die Kinder bei uns in der Gegend, wo wir aufgewachsen sind. Und wenn es dann irgendwas dazwischen zu kommen drohte oder die Eltern so Andeutungen machten, dass eventuell doch sich das wieder verschiebt oder so, dann gab es eigentlich immer einen Aufschrei, und vielleicht habt ihr den auch schon mal gehört, nämlich: Ihr habt es aber versprochen. Oder: Du hast es aber versprochen. Ich weiß nicht, darf ich mal sehen, wer hat das auch schon mal ausgesprochen oder gehört, zu hören bekommen als Eltern vielleicht schon? Ja, ich sehe, es haben auf jeden Fall schon einige erlebt. Wisst ihr, es gab Situationen, wo wir Kinder gehofft haben, dass unsere Eltern vergessen haben, was sie uns versprochen hatten. Und ihr könnt euch schon denken, welche Situationen das waren. Also meistens ging es da irgendwie um angedrohte Strafen oder dass wir das ein oder andere nicht mehr bekommen würden, wenn wir uns vielleicht nicht so gut benehmen oder verhalten haben, wie das eigentlich vorgesehen und von den Eltern gewünscht war. Und ihr könnt euch denken, dass wir alles getan haben, nur nicht zu sagen: Ihr habt es aber versprochen. Ja, da war dann kein Wort von uns zu hören, und wir haben still und leise gehofft, dass die Eltern entweder es tatsächlich nicht mitbekommen haben, dass wir da etwas verdient hätten, was wir dann nicht bekommen haben, oder dass sie gnädig darüber hinwegsehen und uns dann trotzdem das geschenkt oder gegeben haben, was wir gehofft haben zu bekommen. Also, und heute geht es, glaube ich, auch um dieses Thema, und ich will nicht zu viel verraten, aber es geht, glaube ich, auch um diesen Zwiespalt zwischen: Du hast es versprochen, oder naja, vielleicht vergisst Gott doch ja, was er versprochen hat. Und es soll ja in dieser Predigtserie, Daniel hatte das schon gut anmoderiert, darum gehen, warum Jesus gekommen ist. Und heute geht es um das Thema: Gekommen, um zu erfüllen. Und wir wollen uns gleich ein Wort unseres Herrn Jesus Christus selbst durchlesen aus Matthäus 5, Vers 17. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gerne schon mal dahin blättern. Das ist das erste Buch im Neuen Testament. Und Matthäus ist ja das Evangelium, das das längste ist. Und ich vermute, einer der Gründe, warum es so lang geworden ist: Es gibt in diesem Matthäus-Evangelium so viele Zitate aus dem Alten Testament und Anspielungen auf das Alte Testament, wie wahrscheinlich in keinem anderen Evangelium. Und man, zum Teil spricht der Evangelist Matthäus das auch immer wieder aus. Und er sagt, das ist geschehen, damit erfüllt wird, was im Propheten Jesaja oder Jeremia oder der Psalmist David gesagt oder geschrieben hat, zum Teil über 1000 Jahre, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Und das scheint dem Evangelisten Matthäus besonders wichtig zu sein, nicht nur große Passagen von wörtlicher Rede und Verkündigung von Jesus weiterzugeben, wie zum Beispiel in der Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7, also ganz, ganz wichtig, ganz, ganz auch wertvolle Worte Jesu, die er an seine Nachfolger und alle Menschen, die zu seinem Reich gehören wollen, ausspricht, sondern auch mehrere andere Passagen. Und das scheint wirklich dem Matthäus wichtig zu sein. Und ich glaube, dass es auch für uns sehr wichtig ist, diesen Aspekt zu haben: Du hast es versprochen. Gott hat etwas versprochen. Und was ist damit? Und so wollen wir lesen. Ich möchte Matthäus 5, Vers 17 lesen, das auch der Predigttext ist. Ihr sollt nicht meinen, sagt Jesus zu seinen Jüngern und auch anderen, die ihm zugehört haben bei der Bergpredigt: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und Jesus erklärt in Vers 18, das möchte ich gerne auch noch dabei lesen, selbst ein bisschen diese Worte: Denn wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus hier, bis Himmel und Erde vergehen, also alles, was wir an Materiellem in dieser Welt sehen und erleben und anfassen können, bis das alles vergeht, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen oder ein i-Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Drei Fragen habe ich an den Text heute und die möchte ich mit uns heute besprechen. Und die erste Frage, die mir kam, ist, was sind überhaupt das Gesetz und die Propheten? Und die kurze Antwort ist das Alte Testament. Also alles, was ihr in eurer Bibel vor Matthäus findet, gehört zum Alten Testament. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann seht ihr, das ist ganz schön viel. Also so Pi mal Daumen, 4/5 von der ganzen Bibel. Das Gesetz oder die Tora sind ja die 5 Bücher Mose, wenn man es jetzt streng genommen wird. Auch nicht alles davon sind Gesetze im engeren Sinne. Also es gibt auch drin auch Gesetze und Regelungen und Vorschriften und so weiter. Die 10 Gebote sind ja sehr bekannt. Nicht im klassischen Sinne Gesetze, aber in diesen Büchern drin. Und dann gibt es ja ganz viele Geschichtsbücher, die fallen zum Teil halt auch dann entweder unter das Gesetz oder halt eben unter die Propheten. Was sind die Propheten? Also wenn man sagen kann, das Gesetz ist die Anleitung Gottes für ein gutes Leben, so wie Gott sich das vorgestellt hat, zum Teil an ganz konkreten Beispielen beschrieben, zum Teil halt eben auch in Form von Gesetz und Geboten, dann sind die Propheten zum einen eine Mahnung, an das Gesetz zu denken und es nicht zu vergessen, ja, und zum anderen vor allen Dingen auch das Versprechen Gottes für eine bessere Zukunft. Ähnlich wie wir das im Propheten Jesaja heute in der Textlesung, Kapitel 61, sehr schön gesehen haben. Und alles, was dazwischen ist, gehört auch dazu. Ja? Das finden wir häufig, dass der Ausdruck verwendet wird, ein Gesetz und Propheten, und meint letztlich quasi alles, was im Alten Testament in der Heiligen Schrift steht. So, was also meint das genau? Und das ist schon sehr viel. Also wenn ihr euch die Mühe macht, das mal durchzulesen, die das Bibeltraining machen, die sind ja jetzt fleißig dabei. Ich glaube, in 1 oder 2 Jahren durch die ganze Bibel durchzulesen. Und ich vermute, wenn ihr da so mittendrin steckt, dann werdet ihr auch sagen, hui, das ist aber ganz schön viel Text. Ja, wenn man das in 2 Jahren oder in 1 Jahr durchlesen will, dann muss man schon ein paar Kapitel am Tag lesen. Also da bekommt man schon etwas mit. Und keine Angst, ich werde jetzt nicht alles wiederholen, aber ich versuche, die großen Linien mal kurz zusammenzufassen. Und in meinem Theologiestudium musste ich das tatsächlich mal auf einen Satz bringen, das war eine der Aufgaben, die Aussage des ganzen Alten Testaments in einem Satz zusammengefasst. So, die Theologen unter uns, die werden das sicherlich kritisch gleich prüfen, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Wie gesagt, es ist mein Versuch, mein bescheidener Versuch, das zusammenzufassen, aber vielleicht hilft uns das doch, ein paar Stränge und Aspekte zusammenzubringen. Also, ich habe es mal so zusammengefasst, der einzigartige Gott, JHWH steht für Jahwe, das ist quasi der Eigenname Gottes, der im Hebräischen nur mit diesen Konsonanten geschrieben wird, ohne Vokale. Also der einzigartige Gott, Jahwe, offenbart sich. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Es geht um Offenbarung Gottes. Und zwar, er offenbart sich seiner rebellischen Schöpfung. Ja, wenn wir das Alte Testament lesen, gleich am Anfang, also 1, 2, 3 Kapitel, also das geht ganz schnell, da merkt man, oh, Gott hat die Welt geschaffen und der Mensch hat sie sofort kaputt gemacht. Also das ist so die Geschichte vom Alten Testament. Da muss man nicht lange lesen, das bekommt man ganz schnell mit. Also, und dann sehen wir diese rebellische Schöpfung, wie sie rebelliert und gleichzeitig aber auch einen Gott, der sich dieser rebellischen Schöpfung offenbart. Und relativ schnell, schon in den ersten Kapiteln, im ersten Buch des Alten Testaments, sehen wir, dass Gott sich nicht so offenbart so in Form eines Buches und auch nicht offenbart in Form irgendwie einer Schrift am Himmel oder einen Stein, der auf die Erde fällt und wo dann alles draufgeschrieben ist, sondern er offenbart sich ganz konkret einzelnen Menschen. Angefangen zum Beispiel bei Abraham. Und dann merken wir, dass Gott sich scheinbar da mit Abraham ein Volk erschafft, oder er wählt auch und erschafft. Es ist ein Wunder, dass Abraham überhaupt Kinder bekommen kann und daraus ein Volk wird. Das ist eine Geschichte für sich, möchte ich nicht weiter ausführen. Aber wir sehen, Gott offenbart sich seiner rebellischen Schöpfung exemplarisch an seinem Bundesvolk Israel. Also das ist quasi, er nimmt dieses Volk und er sagt, Das ist jetzt das Beispiel, wie ich mich euch offenbaren möchte. Und zwar nicht nur dem Volk Israel, obwohl vieles im Alten Testament sich an das Volk Israel richtet oder im Kontext des Volkes Israel stattfindet, also, ne, aber weil es halt das Beispiel ist, geht es aber immer um mehr. Es geht immer um die Welt. Und das haben wir heute auch schon exemplarisch in Jesaja gelesen, in der Textlesung, dass Gott quasi anhand seines Volkes ein Beispiel setzen möchte und offenbaren möchte, wie er ist. Und wie offenbart er sich seinem Bundesvolk Israel gegenüber? Als ein barmherziger Herrscher. Und es ist wichtig, dass beides zusammenkommt. Ja, Gott ist Gott. Gott ist der Herr. Er ist der Herr über die Weltgeschichte, über das ganze Universum, weil er es geschaffen hat und weil nichts da drin ihm entgleitet. Aber er ist auch der Herr über sein Bundesvolk, in das er in eine besondere Beziehung mit Israel tritt. Und wie zeigt er sich da? Nicht als rabiat, sondern als barmherzig, liebevoll und treu. Und warum tut er das? Und das ist der nächste Teil meiner Zusammenfassung, meines Satzes. Um seine Friedensherrschaft mit den Gläubigen wiederherzustellen. So, und hier sind, wie gesagt, ne, ich habe versucht, in einem Satz ganz viele Dinge zusammenzubringen. Also die Friedensherrschaft, das sehen wir bei den Propheten ganz klar, aber das sehen wir auch schon am Anfang. Ne? Am Anfang ist das Paradies und Gottes Versprechen steht da und er sagt, ich will es wieder ganz machen. Der Mensch hat es kaputt gemacht, aber Gott will es ganz machen. Manche würden sogar sagen, dass Gott es noch viel schöner machen wird, als es im Paradies war. Und er will diese Friedensherrschaft wiederherstellen. Und hier ganz wichtig, der Begriff der Gläubigen. Und da gibt es halt viele Missverständnisse. Wir werden darüber gleich noch ein bisschen sprechen müssen. Aber es geht tatsächlich um alle, die Gott ihr Vertrauen geschenkt haben. Und das sehen wir auch schon im Alten Testament, das sind nicht nur Juden, ja, und nicht nur Israeliten, sondern das sind auch Heidenvölker, Menschen, die gar nichts eigentlich erstmal mit dem Bundesvolk zu tun haben, werden Teil von Gottes Friedensherrschaft oder haben Anteil von den Segnungen, wenn sie sich im Glauben Gott zuwenden. Und letztendlich so, dass ihn, also Gott, seine ganze Schöpfung anbetet. Das ist das ganz große Ziel Gottes, nicht nur für Israel, sondern für seine ganze Schöpfung als der große Herr und Gott und Retter dazustehen. Also, das ist meine Zusammenfassung vom Alten Testament. Und wir sehen dort ganz viele Stränge. Ich kann euch nur ermutigen, das Alte Testament zu lesen, weil es so wichtig ist. Scheinbar auch für Jesus und die ersten Christen war das Alte Testament, war ihre Bibel. Und es ist total interessant zu sehen, dass die ersten Christen haben das Evangelium den Menschen erklärt, Juden wie Heiden, anhand des Alten Testaments. Also ganz wichtig, dass wir das Alte Testament nicht aus dem Blick verlieren und uns dieser Geschichte Gottes mit der Menschheit am Beispiel Israels, ja, das müssen wir uns bewusst machen, es geht nicht um Israel, sondern es geht um Gott und wie er mit seiner Schöpfung handelt. Aber Israel ist das Beispiel quasi, das Gott erwählt, um uns etwas über sich und über die Menschen zu offenbaren. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, warum die Bibel zu manchen Fragen in unserem Leben, wo wir sagen, ja, da würden wir uns ja jetzt mal wünschen, dass Gott da mal so ganz klar Tacheles redet, so, ne? Und das einfach sagt, so, ist das jetzt erlaubt oder ist das verboten? Sollen wir das jetzt tun oder nicht? Und wir stellen fest, häufig, also manchmal ist das auch ganz klar, aber häufig gibt es Fragen, wo es jetzt nicht so eine Ja-Nein-Antwort gibt, oder ein Bibelvers, den man dann zitieren könnte. Aber was wir häufig haben ist, wir haben ganz viele Geschichten. Also mindestens 4/5 der Bibel bestehen aus Geschichten und Erzählungen. Und für uns als rational denkende, aufgeklärt moderne Menschen sind Geschichten häufig so, also Geschichten erzählt man den Kindern, weil die verstehen ja noch nichts. Oder Geschichten, keine Ahnung, ne? Da schauen wir uns vielleicht einen guten Film an, um uns zu unterhalten. Aber wenn wir jemandem mal was erklären wollen, ja, zum Beispiel in der Schule ist das ja häufig auch so, da werden wir ja schon drauf getrimmt, da wird nicht eine Geschichte erzählt, um uns irgendwie zu erklären, wie die Welt funktioniert, sondern da wird gesagt, so A und B und C und so funktioniert das halt eben. Ne? Also, und das ist unsere Denke. Aber überraschenderweise ist, wenn ich euch jetzt abfragen würde, was sind denn so, keine Ahnung, die biologischen Fakten über, keine Ahnung, den Zitronenzyklus oder wie funktioniert das nochmal mit der Photosynthese, Ich vermute, außer Fabian, der uns das wahrscheinlich gleich alles ganz genau erklären könnte, wird wahrscheinlich jeder von uns sagen, keine Ahnung. Aber Hänsel und Gretel weiß sie doch, wie das funktionierte. Na, und da merken wir, Geschichten, die haben so eine Power. Auf den ersten Blick denkt man, was soll denn das? Aber auf den zweiten Blick merkt man, scheinbar sind wir Menschen so gestrickt, dass wir Geschichten viel besser verarbeiten können. Und deswegen offenbart sich Gott in der Geschichte. Und er erzählt uns auch diese Geschichte und er sorgt dafür, dass die Botschaft, seine Geschichte mit den Menschen hier heute schriftlich vorliegt und wir sie nachlesen können. Und das Lustige ist, bin ja auch für ein Missionswerk im Marketing tätig, also in der Öffentlichkeitsarbeit. Und im Marketing ist das mittlerweile so ein ganz großer Trend in den letzten Jahren, dass man sagt, man muss den Leuten wieder Geschichten erzählen. Also Storytelling, das ist so das ganz neue Ding. Ich schmunzel da manchmal drüber, weil im Prinzip hat die Bibel schon vor 2000 Jahren oder vor 3000 Jahren genau das Gleiche längst begriffen, dass wir Menschen gute Geschichten brauchen. Und deswegen so möchte ich euch einladen, das Gesetz und die Propheten wieder neu in den Blick zu bekommen, weil sie uns ganz, ganz viel von dem offenbaren, wer Gott ist. Gekommen, um zu erfüllen, ist das Thema. Was sind das Gesetz und die Propheten? Letztlich das Alte Testament. Ich habe versucht, das so ein bisschen zusammenzufassen. Gottes Geschichte mit der Menschheit am Beispiel Israels. Die zweite Frage, die ich mich gestellt habe, ist: Warum löst Jesus das Alte Testament nicht auf? Es gab in der Kirchengeschichte ja immer wieder auch Überlegungen in diese Richtung, weil man gesagt hat, puh, wenn ich diese Geschichten höre und all das Blut und all der Zorn und all der Krieg und die Gewalt, das ist doch aus der Zeit gefallen. Ich meine, heutzutage haben wir wieder Krieg in Europa und dann merken wir auf einmal, solche Urinstinkte lassen sich vielleicht dann doch nicht durch so ein bisschen Moderne und Humanismus übertünchen, sondern manchmal kommen diese Dinge dann doch wieder hervor, wie der Mensch eigentlich so ist. Aber warum löst Jesus das Alte Testament nicht einfach auf? Und ich glaube, das war eine sehr konkrete Frage, weil wenn ihr die Bergpredigt lest, zum Beispiel die Seligpreisung, ganz am Anfang der Bergpredigt, dann merkt man, und am Ende der Bergpredigt sagen die Leute das auch, sagen, wow, das ist mal eine Message, die haben wir schon lange nicht mehr gehört. Das ist eine Botschaft, die kommt scheinbar von Gott, aber die ist anders als das, was wir in unseren Synagogen und in unserer stillen Zeit bis jetzt so wahrgenommen haben. Und deswegen gab es natürlich die berechtigte Frage, kommt mit Jesus jetzt wirklich was ganz Neues? Ist das Alte jetzt alles alt und altbacken und weg damit und bloß nicht? Und jetzt kommt was Neues. Jesus ist da. Tada. Und Jesus selbst sagt, nee, so funktioniert das nicht. Und die Frage ist natürlich, warum? Warum nicht? Jesus ist doch Gott. Kann er doch sagen, so. Und jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung. Jetzt gibt es ganz neue Regeln und zum Teil ist das auch so, wir werden noch drüber sprechen. Aber zu sagen, das Alte ist alles jetzt alt, überholt, fertig, was Neues ist da. Der Islam zum Beispiel, der hat genau das mit der christlichen Tradition gemacht, dass er gesagt hat, oder auch mit der jüdischen Tradition, dass er gesagt hat, da gibt es auch Teilwahrheiten und er bezieht sich dann darauf und bastelt sich was Neues zusammen und sagt, und jetzt kommt die Wahrheit. Das andere ist alles überholt. Jetzt kommt der Koran als letzte Offenbarung Gottes durch den Propheten und so weiter direkt von Allah eingegeben und jetzt gilt nur noch das. Und die Frage ist, warum macht Jesus das eigentlich nicht? Und auch das ist ein riesiges Thema und vielleicht habt ihr schon gemerkt, aus der Erzählung über das Alte Testament, warum da vielleicht dann doch ein paar Sachen dabei sind, die wichtig sind, auch wenn Jesus vieles neu macht, doch alles neu macht in gewisser Weise, aber eben das Alte Testament nicht auflöst. Ein wichtiger Punkt, Gott hat sich nicht geändert. Seine liebende Treue, seine Wahrhaftigkeit und seine Gerechtigkeit. Man könnte viele Eigenschaften Gottes hier erwähnen. Auch seine Art, wie er mit den Menschen umgeht, wie er sich offenbart. All das hat sich nicht geändert. Und deswegen löst Jesus das Alte Testament nicht auf. Es ist der gleiche Gott, wie er sich uns offenbart. Manchmal versuchen wir da so einen Kontrast zu erzeugen. Ne? Das Alte Testament ist nur der strenge Gott, der zornige Gott, der Gott, das ist alles gesetzlich, ja, weil es eben Gesetze gibt, die bestimmte Dinge auch regeln im Alltag. Aber wenn wir da genau im Neuen Testament nachgucken, also da gibt es ja schon auch ein paar Dinge, wo Paulus sagt, also wenn ihr mit Jesus Christus leben wollt oder auch Jesus selbst, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann gibt es da auch ein paar Gebote und Regeln und so weiter. Also scheinbar so anders ist das dann doch nicht. Und das liegt daran, dass Gott sich nicht geändert hat. Auch die Liebe Gottes. Ja, manchmal denkt man, ja, der zornige Gott. Und im Neuen Testament, das ist der liebe Gott. Aber wenn ihr da mal lest, wie die ganze Geschichte ausgeht in Offenbarung, also, es gibt schon eine ganze Menge Leute, die ich kennengelernt habe, die sagen, also die Offenbarung mag ich gar nicht zu lesen, das ist ja alles so viel Blut und Gericht und so viel Tod und so viel, kommt euch das bekannt vor? Das haben wir ja schon über das Alte Testament auch schon gesagt, ne? Sehen wir doch der gleiche Gott. Und das ist ganz wichtig und Jesus betont das hier, dass er das Alte Testament nicht auflöst, denn Gott hat sich nicht geändert. Ja, seine Offenbarung, da kommt jetzt einiges dazu und mit Jesus ändert sich einiges in der Form und Farbe unserer Frömmigkeit, aber im Kern hat Gott sich nicht verändert, er ist der gleiche. Das Zweite ist, Gott steht zu seinem Wort. Es gibt hunderte, wenn nicht tausende von Verheißungen im Alten Testament, die sich auf Jesus beziehen und wo Matthäus zum Beispiel oder auch andere Autoren im Neuen Testament das ganz gezielt hervorheben und sagen, schaut mal, das ist vor 500, 700, 1000 Jahre vorher aufgeschrieben worden. Ja, das ist nicht so, jemand hat eine Geschichte erzählt und dann wurde diese Geschichte weitererzählt und dann wurde auf einmal aus einer Mücke ein Elefant und so weiter und irgendwie am Ende haben die dann kurz vor Schluss festgestellt, ja, das muss ja irgendwie auf Jesus passen und dann verändern wir noch hier ein bisschen, da ein bisschen. So, nein, wir haben heute Beweise dafür, also historische, archäologische Beweise dafür, dass das zum Teil wirklich 1000 Jahre vorher aufgeschrieben worden ist, schwarz auf weiß. Und sich das 1000 Jahre später buchstäblich erfüllt hat in Jesus Christus. Das, also ganz ehrlich, wenn das Zufall ist, ja, also das wäre schon ein sehr, sehr, sehr krasser Zufall. Also mit diesem Zufall könnte man wahrscheinlich jeden Tag im Lotto gewinnen. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das Zufall ist. Es zeigt, dass Gott hier tatsächlich zu seinem Wort gestanden hat. Und Daniel hatte das ja auch schon angedeutet, es ist nicht nur in Jesus ganz viel Verheißung erfüllt worden, sondern die Erfüllung, die wir in Jesus sehen, dass die Dinge tatsächlich dann so kommen, wie Gott das vorhergesagt hat, zeigen ja auch, dass das, was Jesus über Gott sagt und über die Zukunft, dass das auch noch kommen wird. Ja, wir sind im Advent, Daniel hatte das schon erklärt, es ist der Blick auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und es ist nicht nur der Blick auf das Kind in der Krippe, es ist auch der Blick auf den Herrscher auf dem Thron, der zu Rechten Gottes sitzt, der jetzt schon König und Herr ist, auch wenn das noch nicht überall angekommen ist, noch nicht zur Vollendung gekommen ist. Aber Jesus hat versprochen, er wird wiederkommen, der wird das Reich Gottes aufrichten und dann wird für alle Menschen offensichtlich sein, dass er der Herr dieser Welt ist. Und deshalb können wir wissen, weil in Jesus die vergangenen Verheißungen des Alten Testaments erfüllt worden sind, dass auch im Neuen, die Verheißungen des Neuen Testaments und zum Teil noch des Alten Testaments, die ja auch nochmal einen Bogen schlagen, der auch in unserer Zukunft liegt, ja, gibt es auch ganz viele tolle Texte in den Propheten zum Beispiel, dass das auch noch kommen wird. Nur so können wir uns sicher sein. Gott steht zu seinem Wort und ich kann euch echt nur ermutigen, vielleicht so als kleine Anwendung, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, aber ich sage es immer wieder, gerade in der finsteren Jahreszeit, ja, und jetzt sollen wir auch noch frieren und das Licht ausmachen und so weiter. Da kann er aber schon ein bisschen depressiv werden. Und wisst ihr, was da helfen kann? Nehmt euch eure Bibel und dann blättert ihr einfach durch. Und überall, wo Gott ein Versprechen macht, markiert es euch. Und wenn es mal dunkel wird in deinem Leben, dann nimm diese Bibel in die Hand und blätter einfach durch und lies diese Stellen, die Gott dir und mir zuspricht, wo er uns verheißen hat. Es gibt ganz so tolle Verse. Also, wenn ich eine Empfehlung geben kann, ich würde bei Jesaja anfangen, weil da gibt es wirklich ganz, ganz viele Stellen, die ihr da markieren könnt, die wirklich unter die Haut gehen, wo man sagt, was echt? Und es ist derselbe Gott, der damals Versprechen gegenüber Israel gemacht hat und Versprechen über Jesus gemacht hat. Und diese Versprechen dürfen wir, wenn wir uns an Jesus Christus festhalten und zu ihm halten, dürfen wir sie auch für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen und wissen, dass Gott sie uns zuspricht. Das ist so viel Trost, so viel Kraft, so viel Freude und Hoffnung in unserem Leben gibt, die wir dann auch mit anderen Menschen natürlich teilen dürfen. Das Dritte ist, Gott hält sein Versprechen. Und ich weiß nicht warum, vielleicht ist es jemand hier, den das besonders anspricht, aber ich hatte das Gefühl, ein Versprechen Gottes hervorzuheben an dieser Stelle. Es kommt aus dem Alten Testament und zwar aus dem Propheten Malachi. Malachi 3, Vers 10. Das ist auch eine sehr schwierige Zeit. Malachi ist ja das letzte Buch in der Bibel im Alten Testament und das ist quasi 400 Jahre bevor Jesus Christus geboren ist. Israel ist kaputt. Ja, sie leben quasi fast in Trümmern, versuchen irgendwie, nachdem sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt sind, mit Gottes Hilfe die Mauern aufgebaut haben, den Tempel aufgebaut haben, der in seiner Schönheit und Herrlichkeit lange nicht an das heranreicht, was früher mal war. Und vieles, also das war scheinbar auch so eine Krisenstimmung, so eine Depri-Stimmung auch im Volk. Und in dieser Zeit gibt Gott ihnen verschiedene Verheißungen und eine möchte ich uns heute mitgeben aus Malachi 3, Vers 10. Dort sagt er, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus. Also die Zehnten, das waren die Abgaben für den Tempel. Es gab noch andere Regelungen, aber quasi den zehnten Teil des Gewinns, des Ertrags, der sollte an Gott zurückgehen, in dem Wissen, dass natürlich Gott uns alles gegeben hat, was wir haben. Als Zeichen des Vertrauens sagt Gott hier, bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und jetzt setzt Gott noch einen drauf. Und er sagt, und prüft mich hiermit. Also macht das mal zu einer Gottesprüfung hier an dieser Stelle. Wir sollen ja Gott nicht versuchen, aber an dieser Stelle sagt Gott den Israeliten damals, ihr dürft gerne mal eine Prüfung machen, mal einen Gottestest. Ja? Gebt mal den Zehnten ab und dann prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaut, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Das ist so eine der Verheißungen. Wie gesagt, es gibt noch ganz viele andere. Irgendwie hat Gott da zu mir gesprochen. Und ich muss ehrlich sagen, es ist nicht nur etwas, das ich euch weitergeben möchte. Vielleicht ist das gar kein Thema für dich und du sagst, also der Zehnte, was ist der Zehnte? Ich gebe viel mehr. Das kann gut sein, ja. Und der Herr wird dich reich segnen. Ich glaube, diese Verheißung gilt dir dann auch. Aber vielleicht hast du doch zu kämpfen. Und gerade, wo jetzt alles teurer wird. Ja, wenn man eine Inflation von 10% hat, dann kann man schon auch mal drüber nachdenken und sagen, jetzt auch noch 10% abgeben? Da bleibt ja gar nichts mehr. Oder zu wenig oder so. Und ich möchte das für mich selbst und für euch auch als Ermutigung weitergeben. Lasst uns da Gott auf die Probe stellen. Jetzt zum Jahresabschluss, auch im Blick auf das neue Jahr. Der Zehnte war damals ein Gesetz. Heutzutage im Neuen Testament wird das nicht als Gesetz wiederholt. Ich denke, es ist trotzdem ein guter Maßstab. Und wir wissen, dass Paulus die Korinther und auch andere Christen immer wieder ermutigt hat, großzügig zu geben und viele haben weit über ihr Vermögen und sind da Vorbilder geworden, haben großzügig gespendet, wahrscheinlich viel mehr als diesen Zehnten. Aber ich denke, so ein Zehnter könnte ja schon ein guter Anhaltspunkt sein, so als Einstiegshilfe. Gott da, ich sag mal so, Gott beim Wort zu nehmen, seine Verheißung, sich da dran zu klammern, zu sagen, auch wenn ich gefühlt zu wenig habe, möchte ich dir vertrauen, Gott vertrauen und nicht dem Geld vertrauen. Und ich möchte nochmal eine Schippe drauflegen im nächsten Jahr und weitergeben, was Gott mir gegeben hat, ein Segen sein für andere, um dann auch zu erleben, wie Gott Segen gibt. Und ich vermute, jeder, der das mal ausprobiert hat, der wird sagen, es ist unglaublich. Wir können niemals so viel Gott zurückgeben, wie er uns schenkt. Und häufig ist es so, dass je mehr wir geizen und klammern, desto weniger haben wir. Und je großzügiger wir geben, desto mehr bekommen wir dann sehr häufig. Das ist Gottes Versprechen damals an die Israeliten gewesen. Und ich möchte uns einladen, wenn ihr über das nächste Jahr und über euren Zehnten oder über euer Spendenverhalten nachdenkt, das mal vielleicht so als kleine Challenge mitzunehmen und darüber nachzudenken, dass etwas ist, wo ihr Gott vielleicht ganz persönlich nochmal neu kennenlernen wollt, im Vertrauen auf seine Verheißung hier in Maleachi. Und dann gibt es noch einen vierten Punkt. Warum löst Jesus das Alte Testament nicht auf? Weil das nicht nur etwas mit Gott zu tun hat, sondern auch mit uns Menschen. Und ich glaube, das ist immer wieder schon angeklungen. Auch der Mensch hat sich nicht wesentlich verändert, leider. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns die ganzen, ich sag mal so schlimmen Finger im Alten Testament angucken und ganz ehrlich, da gibt es ganz wenige, die weitestgehend vorbildlich aufleuchten. Meistens sind selbst die Helden in den alttestamentlichen Geschichten, ich sag mal so Semi-Helden, ja, also an manchen Stellen dann doch ganz vorbildlich, häufig dann eher abschreckend und manchmal auch völlig abschreckend. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir an deren Stelle wären, ich mache jetzt mal hier nicht Handzeichentest oder so, aber ich vermute, wir würden sagen, naja, also vielleicht an der einen oder anderen Stelle hätten wir es vielleicht besser hingekriegt, aber tendenziell wäre das Ergebnis ein ähnliches, wenn nicht sogar noch schlimmer. Und weil wir Menschen uns im Kern auch nicht wirklich verändert haben, trotz iPhone und was wir nicht alles an Technik mittlerweile mit uns herumtragen uns das Leben leichter machen lassen, im Kern sind wir immer noch die gleichen Menschen, die ja Gottes Maßstäben in keiner Weise genügen und dringend darauf angewiesen sind und wahrscheinlich deswegen auch häufig nicht laut schreien, du hast es aber versprochen zu Gott, sondern eher umgekehrt hoffen, dass Gott vergessen hat, was er uns versprochen hat. Wenn wir nicht an seine Gebote und Regeln halten, wenn wir nicht in Beziehung zu ihm leben. Warum löst Jesus das Alte Testament nicht auf? Weil Gott der gleiche geblieben ist und wir Menschen leider auch. Und die dritte Frage, die sich mir stellt, ist, vielleicht kann man da einmal weiterklicken, dankeschön, wie erfüllt denn Jesus das Gesetz und die Propheten? Weil was er sagt ist ja, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin auch nicht gekommen, es aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das bringt auf einmal hier eine Dimension rein, die neu ist, ja, wie ich schon sagte. Mit Jesus beginnt tatsächlich auch etwas Neues. Aber nicht ein Neues, dass das Alte alles wegkehrt, sondern das auf diesem Alten aufbaut und es trotzdem zu etwas völlig Neuem gestalten lässt. Und die kurze Zusammenfassung davon ist, wie erfüllt Jesus das Gesetz und die Propheten? Erstens, er ist selbst die Erfüllung in Person. Er ist der verheißene Messias, also Erlöser Israels und der Welt. Wir sehen das spätestens am Kreuz, aber es wird auch schon deutlich, bevor Jesus geboren wird. Welchen Namen soll er bekommen? Jesus heißt Gott ist Retter. Welche Zunamen werden ihm noch zugesprochen? Immanuel, Gott ist mit uns. Ja, da merken wir, hier kommt ganz, ganz vieles von dem zusammen, was Gott lange vorher angekündigt hat, wo die Propheten vielleicht in so einem ja vagen Bild ahnen konnten, dass dann nochmal was kommt. Aber was und wer und wie genau, das wusste man nicht, bis Jesus dann gekommen ist, wo das dann glasklar wurde. Und die Worte, die wir heute gelesen haben in Jesaja 61, das sind die gleichen Worte, die Jesus in der Synagoge, in der Stadt, wo er aufgewachsen ist, in Nazareth, vorliest, als er seinen Dienst beginnt. Also ich würde mich das nicht trauen, hier hinzustellen und zu sagen, schaut mal, die Prophetie aus Jesaja 61, die geht hier in Erfüllung. Ich bin der verheißene Messias. Und Jesus, er tut das. Und entweder war er ein völliger Aufschneider und dann wäre alles wahrscheinlich links und rechts um die Ohren geflogen und die Leute haben das nicht gemocht in seiner Heimatstadt. Aber am Ende konnte ihn keiner antasten und keiner konnte einen Gegenbeweis bringen, weil, und das ist der zweite Punkt, weil Jesus tatsächlich die Prophetie erfüllt in seinem Leben. Er lebt das vollkommene Leben, ohne Sünde, ohne Schuld. hundertprozentig im Einklang mit Gottes Weisung, mit Gottes Gesetz, mit den Propheten und der Weisheitsliteratur und allem, was dazugehört, mit Gottes ganz konkretem Weisung, also all diese hunderte von Prophezeiungen, wo er geboren wird, wie er aufwächst, was er dann tut, um die Menschen zu erretten, bis hin zu detaillierten Beschreibungen seines Todes und seiner Auferstehung. All diese Dinge sind vorhergesagt worden, mit Orten, Namen, wirklich hunderte von Jahren vorher. Das erfüllt Jesus hundertprozentig, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe, ganz genau. Und dann wissen wir, Jesus erfüllt wirklich das Gesetz und die Propheten. Und am Ende hängt er am Kreuz und er trägt dort alle Schuld der Menschen. Er trägt die Schuld von dir und mir, von jedem einzelnen Menschen auf dieser Erde. Er trägt nicht nur die Schuld, er trägt auch die Strafe Gottes. Auf der einen Seite denkt man, ja, es heißt, ein ungerechter Gerichtsprozess hat dort stattgefunden und Jesus wurde dann von den Menschen getötet und gequält und gekreuzigt. Und das ist auch wahr. Wir haben unseren Erlöser getötet. Aber die andere Wahrheit ist, dass Gott selbst auch Gericht übt an Jesus Christus am Kreuz. Und zwar das Gericht, das jeden von uns treffen müsste. Wegen unserer Schuld. Gott macht Jesus zu der Sünde von uns allen. Und er lässt alles auf ihm aus, was uns hätte treffen müssen. Und er trägt auch die Schande für unsere Versagen. Schuld, Schande, Strafe. All das kommt zusammen in Jesus am Kreuz. Und das ist nicht Zufall. Und das ist nicht nur etwas, was die Menschen tun, sondern das ist etwas, was Gott von langer Zeit vorausgesagt hat, weil das der einzige Weg ist, um das Gesetz und die Propheten nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen und gleichzeitig uns allen Menschen eine Zukunft zu sichern. Und diese Zukunft, über die müssen wir gleich auch noch sprechen. Jesus sagt am Kreuz in Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Und wisst ihr, was er dort ausspricht, ist genau das. Es ist erfüllt. Es ist alles getan. Von Gottes Seite, von Menschenseite, jedes einzelne Bibelwort, jedes prophetische Wort, alles ist erfüllt worden. Es ist vollbracht. Nun gibt es eine gute Botschaft und eine schlechte Botschaft da drin. Ich weiß nicht, welche ihr zuerst hören wollt. Wer möchte zuerst die gute Botschaft hören? Wer möchte die schlechte Botschaft hören? Okay, also ich sehe ein paar Hände mehr für die schlechte Botschaft. Gut, starten wir mit der schlechten Botschaft. Können wir uns vielleicht über die gute umso mehr freuen. Die schlechte Nachricht ist, wenn Jesus alles vollbracht hat, dann gibt es für uns nichts mehr zu vollbringen. Dann können wir nichts mehr tun. Und das bedeutet auch, wer Jesus ablehnt, den trifft Gottes gerechter Zorn und die ewige Verdammnis fern von Gottes Güte und von seinem Erbarmen. Völlig zu Recht. Wisst ihr, wir denken, das Leben ist wie eine Waage. Ja, man legt gute Taten drauf und dann ab und zu mal was Schlechtes. Und wenn sich das ungefähr die Waage hält, dann kann Gott doch mit uns zufrieden sein, oder? Ich meine, wir haben uns ja Mühe gegeben, oder? Das Problem ist, dass Gott keinen einzigen Menschen in die Hölle verdammen wird, weil er etwas Böses getan hat, sondern weil er Jesus Christus abgelehnt hat, der für ihn, sein Sohn, wo er alles vorbereitet hat, Gott selbst, hat sich an das Kreuz nageln lassen. Er ist gestorben. Er hat die Schuld getragen. Er hat die Strafe gebüßt. Er hat die Schande auf sich genommen. Das ist alles schon erledigt, ihr Lieben. Es ist vollbracht. Es ist erfüllt. Das Problem ist, wenn wir das nicht annehmen wollen. Gott wird die Menschen deswegen verdammen, weil sie diese Gnade Gottes ablehnen. Wer Jesus ablehnt, den trifft Gottes gerechter Zorn und die ewige Verdammnis, fern von Gottes Güte. Und es gibt eine mahnende Geschichte, die Jesus selbst erzählt, und ich möchte sie uns mitgeben, nämlich die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Im Lukas-Evangelium lesen wir davon, Kapitel 16 von Vers 19. Es war ein reicher Mann, erzählt Jesus, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel, doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb. Und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Von Lazarus ist nicht mal die Rede, ob er begraben wurde. Und als der Reiche nun in der Hölle war, übersetzt Luther hier sehr drastisch, hob er seine Augen auf in seiner Qual und er sah Abraham von Ferne, Abraham der große Vater der Verheißung, für jeden Juden der Inbegriff der Seligkeit, und Lazarus, welche Überraschung, in Abrahams Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende den Lazarus, der eigentlich nicht gut genug ist, um die Krümel von meinem Tisch zu essen, so, aber jetzt soll er sich mal nützlich machen, sende den Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, sagt hier Vater Abraham, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann. Und auch niemand von dort zu uns herüber. Also kurz gesagt, nach dem Tod gibt es eine Trennung und diese Trennung ist endgültig. Man kann sie nicht wieder überbrücken oder da irgendwie da nochmal etwas gerade rücken. Da sprach er, der reiche Mann, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn, also den Lazarus, sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Also wirklich krass, ne? Der Mann hat sich selbst aufgegeben, aber er denkt sich, meine Brüder, die sind auf dem Weg genau hierher und Lazarus soll gehen und sie warnen. Da kommt ihm auf einmal das Erbarmen hoch. Unglaublich, ne? In der Hölle kriegt der Mensch auf einmal ein Gespür für Erbarmen. Ist ihm im Leben nicht eingefallen. Abraham aber sprach, sie, also die Brüder, haben Mose und die Propheten. Kommt euch das bekannt vor? Haben wir heute schon genug gesprochen, ne? Also Mose für Gesetz und die Propheten. Die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Jesus war 3 Tage tot und dann ist er auferstanden. Und die beste Geschichte, die dann den Leuten eingefallen ist, ist, sich Ausreden auszudenken, warum das nicht sein kann. Bis heute gibt es viele, viele Menschen, die sich das ausreden. Und Vater Abraham spricht hier, Jesus legt ihm diese Worte in den Mund. Man weiß nicht genau, ob das jetzt eine erfundene Geschichte ist oder ob das tatsächlich so stattgefunden haben könnte oder sollte. Beides wäre auf jeden Fall schrecklich. Aber die Wahrheit, die steht hier. Das Gesetz und die Propheten. Wenn wir Jesus ablehnen, wenn diese Botschaft der Gnade ablehnen, und das ist hier wichtig, es geht nicht um ein moralisches Verhalten, sondern es geht um eine Beziehung. Und das ist die gute Botschaft. Wer Jesus vertraut und ihm nachfolgt, der empfängt Vergebung und ein neues Leben, das gekennzeichnet ist von Fülle und Genüge. Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 10, Vers 10, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und in dem Zusammenhang münzt er das auf die damaligen religiösen Führer, die scheinbar die Leute einfach nur ausgenommen haben und ihnen nichts gegeben haben. Er sagt, ich aber bin gekommen, damit sie, alle die an Jesus Christus glauben, die zu ihm gehören, die in Beziehung zu ihm leben, Leben haben und volle Genüge. Und der Apostel Paulus sagt an anderer Stelle, 2. Korinther 9, Vers 8, Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit, volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Das ist die gute Botschaft. Jesus ist gekommen, um zu erfüllen, was wir nicht erfüllen können, damit du und ich in ihm die Fülle haben. Gott hält sein Wort. Und die Frage ist, vertrauen wir darauf oder nicht? Amen.